herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es geht um Leben und Tod heute bei uns und all die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Wie will ich leben? Wie will ich sterben? Wann darf ich gehen? Und kann ich das selbst bestimmen? Die oftmals schwierigen Antworten brauchen eine ethische Grundlage und dafür ist sie zuständig. Professorin Alena Büchs hat einen Kompass für existenzielle Themen. Sie ist eine der renommiertesten Medizinethikerinnen. 4 Jahre war sie Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, berät die Bundesregierung und leitet das Institut für Geschichte und Ethik an der Technischen Universität in München. Herzlich willkommen, Professorin Alena Büchs.
Schön, hallo.
Schön, dass du da bist. Wir haben gerade schon gesagt, wir duzen uns bei dem schweren Thema. So ein bisschen leichte Stimmung tut vielleicht auch gut. Aber macht doch unseren ZuschauerInnen direkt mal ein bisschen Mut. Leben, sterben, klar, 2 Seiten einer Medaille. Die eine mag man eigentlich nicht und will auch wahrscheinlich bei so einem sonnigen Tag nicht so gerne drüber reden.
Ja, kann ich auch wirklich gut verstehen. Und ich glaube, man muss sich das auch nicht so vorstellen, so man setzt sich hin und jetzt redet man über den Tod. Das hat so was Schweres. Sondern ich habe ja das in dem Buch mit ganz vielen Beispielen gemacht, dass man merkt, das ist etwas, was alle angeht. Und jeder hat dazu auch Überzeugung, jeder hat dazu Gedanken. Und man kann das auch auf eine Art und Weise machen, die entlastet, die befreiend sein kann und sogar schön.
Das, finde ich, macht wirklich Mut, dass es schön sein kann, auch über den Tod zumindest mal nachzudenken, über das Sterben. Du bist eine, ich habe es schon gesagt, der renommiertesten Medizinethikerin und du hast auch für deine Arbeit als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates das Bundesverdienstkreuz bekommen. Noch gar nicht so lange her, erst ein paar Monate. Hier sehen wir dich mit Bundespräsident Steinmeier. Wie war das für dich?
Das war toll.
Ja?
Ja. Das war schon... Also der Ethikrat ist ja ein Ehrenamt.
Ja.
Das wussten viele gar nicht. Viele haben gedacht, das ist mein Hauptjob. Und das war aber obendrauf auf den Hauptjob. Und deswegen war das schon sehr intensiv. Und ich habe es aus vollem Herzen gerne gemacht. Es war sehr inspirierend, aber auch manchmal natürlich anstrengend. Und man macht das, weil man was beitragen will. Also wirklich, weil man denkt, jetzt ist größte Gesundheitskrise aller Zeiten. Kann ich irgendwas tun? Und das macht man ja ein Stück weit für sein Land. Und wenn sozusagen das Land dann sagt, pass mal auf, wir wollen mal einmal Anerkennung zollen, ist das ein wirklich schönes Gefühl. Ich habe mich sehr gefreut und ich war so geehrt. Da waren so tolle andere Leute, die das auch bekommen haben. War eine tolle Veranstaltung.
Ja, zumal du ja Vorsitzende des Ethikrates in einer wirklich schwierigen, in der schwierigsten, kann man sagen, Zeit warst, nämlich während der Pandemie. Und da wirklich auch oft zu sehen warst im Fernsehen. Und ich dachte auch, es wäre ein Hauptjob und war ganz erstaunt, dass das nur ehrenamtlich ist, also obendrauf, wie du sagst.
Ja, es war eine intensive Zeit.
Aber gut gemeistert und jetzt bist du es nicht mehr, aber hast trotzdem noch jede Menge zu tun und machst dir viele Gedanken. Und wir wollen ein bisschen davon profitieren. Wir sprechen über die Herausforderungen, vor der wir Menschen im Grunde aus ethischer Sicht stehen, wenn es um Leben und Tod geht. Wann ist ein Leben lebenswert und wer entscheidet über Anfang und Ende? Auf welcher Grundlage? Mit diesen Themen beschäftigt sich die kluge Medizinethik-Professorin Alena Büchs und Laura Körner stellt sie vor.
Und darüber wollen wir reden und zwar mit Alena Büchs.
Professorin Alena Büchs ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend nach Berlin.
Guten Abend, Frau Büchs.
Guten Abend.
Während der Pandemie war sie fast täglich zu sehen.
Ich glaube, dieses Ringen um das richtige Maß, das ist anstrengend und für uns alle nervig.
Von 2020 bis 2024 war sie Vorsitzende und damit das Gesicht des Deutschen Ethikrates. Ihre Themen? Das, was die Gesellschaft bewegt. Sterbehilfe oder künstliche Intelligenz. 2024 erhält sie für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz. Neben ihrer Professur für Medizinethik in München berät die 47-Jährige auch die Bundesregierung. Immer bereit, sich die schwierigen Fragen des Lebens zu stellen. Professor Alena Büchs.
Alena, du hast gerade schon tief gestapelt, während du das gesehen hast. Und du sagst, so oft war ich gar nicht im Fernsehen. Doch warst du.
Nein, das stimmt ja nicht. Das ist im Rückblick, verdichtet sich das so. Aber es war viel seltener, als man meint.
Das hat Erinnerungen so an sich, ne? Dass sie sich irgendwie zusammenschiebt. Mhm. Lass uns doch, bevor wir über die schwerwiegenden Themen sprechen, noch mal so grundsätzlich einfach erklären, Medizinethik, was das ist. Was heißt das?
Also Medizinethik ist das Fach, das darüber nachdenkt, was von dem, was wir in der Medizin können, sollen wir eigentlich tun. Und die Antwort ist für jeden und jede unterschiedlich, weil Menschen sehr unterschiedliche Einstellungen dazu haben. Wir sind eine wahnsinnig bunte Gesellschaft, da gibt es unterschiedliche Positionen dazu. Und die Medizinethik holt so ein bisschen die Argumente hervor, sortiert das, ordnet das und bietet Orientierung.
Das heißt aber, es geht bei Medizinethik oft auch um so Grenzsituationen, auf schwierige Situationen. Es geht wirklich auch um die Entscheidung zwischen Leben und Tod. Inwieweit entscheidest du da quasi mit?
Oh, ich entscheide gar nichts, sondern ich berate. Also wir machen zum Beispiel sogenannte klinische Ethikberatung. Das ist richtig am Krankenbett. Da fragen meistens Ärztinnen und Ärzte an, wenn eine Situation wirklich schwierig ist, ne? Wenn es auch mal einen Konflikt gibt. Also zum Beispiel die Ärzte wollen noch behandeln und Patient oder Patientin lehnt das ab oder die Angehörigen lehnen das ab. Dann kommt die Medizinethik dazu, diese klinische Ethikberatung, und kann das sortieren, kann das ordnen, kann das analysieren und dann auch eine ethische Empfehlung geben. Die Entscheidung liegt immer beim Patient, bei der Patientin, gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten.
Also es sind Empfehlungen, die ihr gebt. Auf welcher Grundlage gibt ihr diese Empfehlung?
Also da gibt es sehr etablierte Konzepte inzwischen. In der Medizinethik machen wir das meistens, nicht immer, aber meistens auf der Grundlage von 4 Prinzipien. Das ist einmal der Respekt vor Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten. Wir wollen ja alle selber entscheiden, was mit uns passiert, mit unserem Körper. Dann ärztliche Fürsorge, also was ist das Beste für den Patient oder die Patientin. Dann ein uraltes Prinzip, das kennen viele, das Nichtschadensprinzip, mal zunächst nichts kaputt machen mit der Medizin und dann noch Gerechtigkeit, also wie verteilen wir knappe Zeit, knappe Ressourcen, das wird ja immer wichtiger im Gesundheitswesen, möglichst gerecht. Damit kommen wir ziemlich weit. Manchmal muss sowas wie Solidarität noch hinzukommen oder einige andere Prinzipien, aber das ist schon mal ziemlich hilfreich.
Aber wir haben es gesagt, oft Schwelle von Leben und Tod, wo ihr beratet. Oder an der ihr beratet. Und wir haben uns natürlich gefragt, sterben, auch in der Redaktion, wie wollen wir eigentlich sterben? Und haben das auch unsere Zuschauer auf der Straße gefragt. Hier sind die Antworten.
Also meine Schwiegermutter ist in ein Mehrfamilienhaus in den Fahrstuhl gestiegen und als sie unten ankam, war sie tot. Das fand ich bemerkenswert. So wünsche ich mir das.
Schöner Ort, wo man sich vielleicht noch mal die Zeit nimmt, das Ganze zu reflektieren.
Also er soll möglichst friedlich sein. Ich möchte jetzt nicht plötzlich aus dem Leben scheiden. Mit Schmerzen möchte ich nicht aus dem Leben scheiden. Vielleicht auch im Beisein der Familie, Freunde. Das wäre eigentlich, ja, schön.
Ganz ruhig über Nacht irgendwie im Kreise meiner Familie einzuschlafen.
So am besten im Garten umfallen.
Möglichst selbstbestimmt. Und noch nicht so bald.
Alles sehr nachvollziehbar. Würdest du sagen, aus deinen Erfahrungen oder vielleicht hast du auch Daten, das ist realistisch und repräsentativ?
Also das, was die Leute sagen, ist total repräsentativ. Ich fand besonders schön mit dem Garten umfallen. Ich höre auch manchmal beim Wandern oder beim Sport, bei etwas, was man liebt oder eben im Kreise der Menschen, die man liebt. Ruhig, schmerzfrei. Das hat leider mit der Realität nicht so viel zu tun. 70% der Menschen sterben in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Also eben nicht im Garten, nicht im eigenen Bett zu Hause. Und das heißt, da müssen dann Entscheidungen getroffen werden. Und da sollte man drüber nachdenken. Und eine Zahl, die mich wirklich ein bisschen erschreckt hat, 11% der Deutschen sterben künstlich beatmet. Und ich habe die Frage, wie wollt ihr sterben, schon Generationen von Studenten gestellt und nie hat jemand gesagt, künstlich beatmet. Und deswegen habe ich einen Antrieb, und das ist etwas, was mein Fach auch macht, darauf hinzuweisen, Leute, das sind Situationen, die kommen auf jeden Fall, das kann man nicht vermeiden, aber das kann man ein bisschen besser vorbereiten. Da kann man ein bisschen besser dafür sorgen, dass am Ende des Lebens das passiert, was einem wichtig ist und vielleicht auch das nicht passiert, was man nicht möchte.
Wie kann ich das vorbereiten?
Also ich sage immer, das ist ein Prozess. Ja. Es gibt die Patientenverfügung, das kennen viele Menschen und das ist auch ganz toll. Die sollte man aber wirklich gut vorbereiten. Und ich sage immer, das kann jeder und jede zu jeder Zeit machen. Das lohnt sich immer, darüber nachzudenken, mit Freunden mal drüber zu sprechen, mit Menschen, die man liebt, die einem wichtig sind, dann vielleicht auch mal mit einem Arzt, mit einer Ärztin, Hausarzt, sich wirklich dann mal solche Dokumente angucken, ausfüllen und idealerweise auch noch jemanden bevollmächtigen, eine Person, der man vertraut. Und das sollte man sich regelmäßig dann mal wieder angucken, weil das Leben kann sich ändern, dass man das wieder ein bisschen anpasst. Und ich finde das ganz wichtig, dass man sich klar macht, das muss nicht schrecklich sein, darüber nachzudenken. Wenn man das so ein bisschen nebenbei auch erledigt, finde ich, kann das zum Leben dazugehören.
Wie muss ich das machen, damit es eben nachher auch wirklich mein Wunsch erfüllt wird? Muss ich das als Formular zum Notar gehen? Kann ich mir das im Internet runterholen? Kann ich das handschriftlich machen?
Das geht alles. Mhm. Also das muss nicht notariell beglaubigt werden. Das ist schon natürlich sinnvoll, wenn man sagt, ich will da eine ganz klare Verbindlichkeit haben. Die Bundesnotarkammer hat auch ein Register, wo man das dann hinterlegen kann und so. Also es gibt schon ganz viele tolle Sachen. Man kann sich wirklich auch gute Sachen aus dem Internet runterladen. Aber wie immer gibt es im Internet auch viel Quatsch. Deswegen würde ich da tatsächlich empfehlen, entweder etwas, was Ärztinnen und Ärzte einem empfehlen oder eben wirklich im Buchladen sich was kaufen. Es gibt da richtig gute Unterlagen und sich das dann in Ruhe anschauen, in Ruhe drüber nachdenken.
Aber wie detailliert kann ich beschreiben, was ich nicht möchte? Du hast vorhin gesagt, keiner möchte mit einem Schlauch im Hals sterben. Und trotzdem müssen viele dieses Schicksal erleiden. Kann ich genau das hinschreiben?
Also es ist so, dass es ja auch wichtig sein kann. Wir wollen ja nicht darauf verzichten, auf den Schlauch im Hals. Der ist ja wichtig. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass man sich klar macht, welche Situation wäre eine, bei der ich sagen würde, da möchte ich nicht mehr beatmet werden. Mhm. Na, und das ist unterschiedlich. Für manche Menschen ist das so, wenn sie zum Beispiel schwer demenzerkrankt sind, dann sagen sie, in so einer Situation würde ich gar nicht mehr beatmet werden wollen. Andere sehen das anders. Mhm. Und das heißt, wenn man das möchte, kann man das schon recht detailliert machen. Ich sage aber wirklich auch immer dazu, es ist wahnsinnig gut, eine Person noch zusätzlich zu bevollmächtigen, die dann, wenn man das selbst nicht mehr machen kann, die Wünsche weiterträgt. Weil das auch wichtig ist für Ärztinnen und Ärzte, weil sich so eine Situation nicht 100% mit dem deckt, was auf dem Papier steht. Das geht gar nicht. Ja, man kann nicht alles vorausverfügen. Und dann ist es gut, jemand Vertrautes zu haben, der dann im Sinne, ne, des Patienten oder der Patientin entscheiden kann.
Ich nehme an, du hast eine Patientenverfügung.
Selbstverständlich.
Und alle in deinem Umfeld auch.
Die meisten.
Die meisten. Was meinst du, warum Leute so lange damit zögern? Ich habe gerade auch mit meinen Kolleginnen in der Maske genau darüber gesprochen. Ich habe erzählt, dass du kommst und welches Thema du mitbringst. Und dann haben wir festgestellt, auch dort, alles Kollegen, sage ich mal, um die zwischen 40 und 60, haben, ich glaube, außer mir hat jetzt keiner eine Patientenverfügung. Alle haben gesagt, Mensch, das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen. Ach, und irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen.
Ja, das ist, ich verstehe das. Also das ist ja auch ganz normal. Ein bisschen ist der Tod auch ein Tabuthema. Und wir haben natürlich auch wenig Lust, uns jetzt mit unserer Endlichkeit zu beschäftigen. Also das kennen wir auch zum Beispiel von den Spendeausweisen. Mhm. Ne, für die Organspende. Die meisten Deutschen finden das total toll. Trotzdem setzen sich nicht so viele hin und schreiben das auf. Und da würde ich immer sagen, das kann man zum Beispiel mal mit einer Freundin machen. Also wirklich mal beim Glas Wein. Ja, also ich versuche immer darauf hinzuweisen, schau, bevor du in komplizierten Urlaub fährst, bereitest du dich vor. Wenn du darüber nachdenkst, den Job zu wechseln, bereitest du dich vor. Ja, für viele Dinge im Leben muss man sich ein bisschen Gedanken machen und muss sich ein bisschen vorbereiten. Und dann kann man das hier auch.
Also es geht im Grunde darum, dass man eben selbstbestimmter sterben darf, kann. Und apropos Sterbe... Hilfe, die gibt es ja auch, da müssen wir jetzt drüber sprechen, denn Sterbehilfe, das ist ja ein sehr sensibles Thema. Seit einigen Jahren ist sie gesetzlich neu geregelt und was viele nicht wissen, auch in Deutschland kann man seinem Leben nach langer Krankheit oder Leidenszeit legal ein selbstbestimmtes Ende setzen. Christoph Hemker traf Tochter und Enkelin einer sterbewilligen Frau aus Hamburg.
Besuch am Grab der Mutter und Großmutter. Gerda Grünau starb am 11.03.2022. Ihren Tod hatte die 88-Jährige selbst geplant.
Dass man dann halt einen Termin hat, war für mich einfach schwierig zu begreifen. Oh Gott, wir haben jetzt nur noch 14 Tage und wir haben nur noch 11 Tage und jetzt sind es nur noch 3 Tage. Und okay, morgen ist sie einfach nicht mehr da und das war einfach absurd.
Gerda, ein Kriegskind, geboren in Breslau, flieht sie mit Mutter und Schwester ins Schwäbische. Dort lernt sie ihren Mann kennen. Die beiden gehen nach Hamburg, bekommen 2 Kinder. Gerda arbeitet zeitlebens körperlich schwer, war Reinigungskraft.
Meine Mutter hatte ganz viele verschiedene Krankheiten, die auch wirklich zum Teil auf ihre schlechte Ernährung während der Kriegsjahre und auf die harte Arbeit zurückzuführen waren. der Wegeunfall, den sie hatte. Dann hatte sie Osteoporose. Deswegen, wenn sie gestürzt ist, hat sich immer direkt was gebrochen. Also sie hatte eigentlich so ziemlich alles.
Dabei behält sie ihre Schmerzen meist für sich, will niemanden zur Last fallen.
Ein sehr liebenswerter Mensch. Mein Vater sagt immer, kleine Frau mit so großem Herz. Das war sie wirklich. Sie hat sich immer um alle anderen gesorgt, aber zuletzt um sich selbst.
Hinzu kommen ständige Übelkeit und ein versteiftes Bein. Gerda kann nicht mehr.
Als sie dann, nachdem mein Vater gestorben war, auch diesen Grund verloren hatte zu leben, da hat sie eigentlich jedem, der nicht bei drei auf dem Baum war, gesagt, dass sie sterben will. Auch im Heim, sie war noch gar nicht ganz da angekommen, hat sie denen schon gesagt, sie will sterben.
Auf Bitten ihrer Mutter kontaktiert Marion Grünau die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben. Dort erkennt man Gerdas Wunsch als Härtefall an. Ein ortsnaher Arzt und die Juristin Elke Neuendorf kommen zu Vorgesprächen.
Man muss urteils- und entscheidungsfähig sein, man muss wissen, was man tut. Also damit sind tatsächlich fortgeschritten Demenzerkrankte ausgeschieden. Das Gericht spricht immer von wohlerwogen. Also es soll kein Schnellschuss sein, sondern man soll sich das gut überlegt haben. Auch nach Alternativen geguckt haben. Nicht, dass ich aus Unwissenheit, weil ich denke, es gibt keine Therapie mehr, mir deswegen das Leben nehme, sondern man soll auch schon rundherum informiert sein.
Der Tag ist da. Gerda unterschreibt ein letztes Mal ihren Willen zu sterben. Das Rädchen für das 10-fach überdosierte Narkosemittel muss sie eigenhändig aufdrehen. Sonst wäre es aktive Sterbehilfe, die unter Strafe steht.
Ja, und dann hat sie das Rädchen aufgedreht. Sie guckte dann so nach dem Motto, ich merke gar nichts. Und nach einer Minute ist aber dann ihr Kopf zur Seite gesunken. Und dann ist sie eingeschlafen. Während der ganzen Zeit hat der Arzt ihr die Hand gehalten und war ganz, ganz bei ihr. Also es war ein ganz intimer Moment eigentlich. Und da hat es noch mal 5 Minuten gedauert, bis das Herz dann tatsächlich endlich stehen geblieben ist.
Die sogenannte Freitodbegleitung wird formell von Polizei und Staatsanwaltschaft aufgenommen. Der Leichnam nach 3 Tagen freigegeben.
Ich finde, wenn jemand so lange leidet und ans Bett gefesselt ist, dann sollte man der Person doch die Möglichkeit geben und selber über den Tod bestimmen dürfen.
Gerda Grünau, sie durfte sich ihren letzten Wunsch selbst erfüllen.
Ja, sehr berührend, vor allem für Angehörige ja auch nicht leicht, diesen letzten Wunsch zu respektieren, oder? Wie erlebst du das?
Ja, das ist häufig so, dass das für die Angehörigen viel schwerer ist als für die Person selbst, weil die Person das ja für sich selbst bestimmt und ihre inneren Gründe hat. Und die Angehörigen machen sich manchmal Sorge, das war im Beitrag, finde ich, auch sehr schön dargestellt, ist da vielleicht ein Missverständnis oder ist da vielleicht sogar sowas wie eine Depression, die nicht behandelt ist? Und das ist ganz wichtig, dass man das immer alles ausschließt vorher, weil das schon häufig so ist, Sterbewünsche sind sehr veränderlich, dass Menschen dann doch wieder sozusagen Lust auf das Leben kriegen. Und deswegen muss man da wirklich aufpassen, dass man das unterscheidet von so richtig gefestigten Sterbewünschen. Die gibt's aber auch.
Wir haben gerade gesehen, in diesem Fall war die Sterbehilfe ein assistierter Suizid. Mhm. Was genau heißt das? Und wie wichtig ist, dass man, oder gibt es nur diese Form des Rädchens aufdrehen oder auch andere?
Also das ist nach einem sehr wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt so, dass das Bundesverfassungsgericht klipp und klar gesagt hat, in Deutschland hat jeder Mensch Recht auf einen selbstbestimmten Tod und darf sich dabei auch von Dritten Hilfe holen. Mhm. Was noch unklar ist, ist, ob Ärztinnen und Ärzte das eigentlich machen dürfen. Und da gibt es noch keine gesetzliche Regelung. Das wünschen sich nämlich die meisten, dass Ärztinnen und Ärzte da eventuell dabei sind. Das sind die Anfragen, die kommen auch bei uns im Krankenhaus vor, ne? Und die Kolleginnen und Kollegen sind da immer noch sehr unsicher. Es gibt verschiedene Wege, da bin ich auch gar nicht die Expertin dafür, aber viele sagen, naja, am besten wäre es in der Hand der besten Profis, und das ist noch ein bisschen unklar.
Vor allem die Dame, Gerda, war ja noch in der Lage, das Rädchen zu drehen, aber es kann ja auch sein, dass man vielleicht dement ist und trotzdem gerne...
Ja, Demenz erkrankt bedeutet, man ist nicht selbstbestimmt. Das ist ganz wichtig. Also der assistierte Suizid ist dann zulässig, wenn er wirklich selbstbestimmt erfolgt, frei verantwortlich, also eine Festigkeit hat, eben andere Ursachen ausgeschlossen sind und man auch wirklich sicher sein kann, dass die Person vollständig orientiert ist und weiß, was sie da tut und weiß, was sie da entscheidet. Jemand, der demenzerkrankt ist, da würde man sagen, das ist nicht mehr frei verantwortlich.
Und wenn ich merke, ich bekomme eine Demenz und weiß, das möchte ich auf keinen Fall, dement irgendwann in einer Pflegeeinrichtung landen, ich entscheide mich eben für den assistierten Suizid, habe aber schon Ansätze oder Anzeichen. Ist es dann selbstbestimmt dennoch in der Wertung?
Ich finde das toll, dass du das fragst. Das ist ein absolutes Spezialthema in der Medizinethik und auch tatsächlich juristisch. Das ist, ob man das vorausverfügen könnte.
Ja.
Aber es wäre dann kein selbstbestimmter Suizid. Und entsprechend fällt das gar nicht unter die Definition und geht nicht. Das ist also davon tatsächlich nicht erfasst. Aber es wird diskutiert, ob man das so machen können sollte. Mhm. Das ist aber wirklich noch offen.
Aber da wird es noch eine Entwicklung möglicherweise geben.
Also eventuell.
In der Medizinethik verändert sich ja immer wieder was. Welche Möglichkeiten der Sterbehilfe gibt es denn überhaupt?
Also wir haben eben schon im Beitrag gehört, es gibt die sogenannte aktive Sterbehilfe, die ja in manchen Ländern erlaubt ist, zum Beispiel in den Niederlanden. Die ist in Deutschland verboten. Also da gibst du die sprichwörtliche Giftspritze sozusagen jemandem, der nicht sterben würde, wenn man das lassen würde. Also nicht jemand, der schwerst erkrankt ist und sowieso kurz vor der letzten Lebensphase steht. Das ist in Deutschland verboten, sehr, sehr umstritten auch. Also das ist einfach ethisch sehr umstritten, ob man das erlauben sollte oder nicht. Und dann gibt es die Formen, die wirklich sehr häufig sind. Das ist die sogenannte passive Sterbehilfe. Das ist kein guter Begriff. In meinem Fach mag man den eigentlich nicht so gerne, weil es eigentlich gar nicht Sterbehilfe ist, sondern das bedeutet, man stellt sich dem Tod nicht mehr medizinisch in den Weg. Das heißt, man unterlässt Dinge, zum Beispiel künstliche Beatmung oder Blutwäsche oder Herzdruckmassage, also Wiederbelebung oder bestimmte Medikamente, setzt die entweder ab und lässt den Tod zu oder beginnt sie erst gar nicht. Und dann nimmt die Krankheit ihren Lauf und der Patient darf versterben. Das ist also ein Zulassen des Todes. Das ist mit großem Abstand das Häufigste, um das es geht. Und da sagen viele, das ist ja eigentlich keine Sterbehilfe, sondern das ist den Tod eben zulassen. Und dann gibt es noch ein etwas anderes, das ist die sogenannte indirekte Sterbehilfe. Da gibt man starke Schmerzmittel in der allerletzten Phase, um zum Beispiel eben Schmerzen von Krebserkrankung oder sowas zu behandeln. Und da hat man früher Sorge gehabt, dass das die Atmung verringert und deswegen Menschen schneller sterben. Inzwischen weiß man, das ist eigentlich fast nie so. Aber selbst wenn es so wäre, wenn jemand ein paar Stunden früher, aber schmerzfrei stirbt, das ist auch inzwischen rechtlich völlig in Ordnung und auch ethisch überhaupt nicht mehr problematisiert.
In der Theorie könnte ich mir vorstellen, denken viele, wenn es mir wirklich schlecht geht und mein Leben aus meiner Sicht nicht mehr lebenswert ist, dann würde ich dem gerne selbst ein Ende setzen, assistiert, unter Aufsicht, mit Unterstützung ärztlicher. Wie viele machen das dann nachher tatsächlich oder wie groß ist das Hängen am Leben dann letztendlich doch, dass eben viele diese Möglichkeit gar nicht nutzen?
Das Interessante ist, das scheint wirklich eine entlastende Funktion für viele zu haben. Aus den Ländern, in denen das erlaubt ist, das können wir aus Deutschland gar nicht wissen, weil das ja in Deutschland eben noch nicht so lange her ist, dass es dieses Urteil gibt und eben auch noch nicht klar, ob Ärztinnen und Ärzte das begleiten dürfen. In den Ländern, in denen das erlaubt ist, ist das so, dass viel mehr Menschen danach fragen, als es dann tatsächlich nutzen. Und viele geben an, auch das ist in Studien untersucht, ach, ich finde das irgendwie ganz gut zu wissen, wenn es sein müsste, könnte ich ja. Also das hat offensichtlich eine gewisse entlastende Funktion. Es nutzen dann letztlich relativ wenig Menschen.
Angst vorm Tod, ist das ein Gedanke, den du hast? Oder gehst du ganz entspannt mit dem Ende um?
Gott, wenn man zu dem Thema, ich arbeite ja auch in ganz lebensbejahenden Themen, also es geht ja nicht nur ums Sterben, aber natürlich, wenn man sich professionell damit beschäftigt, dann verliert man so ein Stück weit die klassische Angst vorm Tod, weil das für mich was recht Selbstverständliches ist. Ich habe Angst vor dem Tod von Menschen, die ich liebe. Davor habe ich Angst, aber nicht vor meinem eigenen Tod.
Kann ich gut verstehen. Wann ist ein Leben lebenswert? Diese Frage müssen sich auch Eltern und Ärzte oftmals zu Beginn des Lebens stellen, also nicht nur am Ende. In Deutschland kommen jährlich etwa 50.000 Kinder zu früh zur Welt. Das sind etwa 7% aller Geburten. Und welche Herausforderungen dieser zeitige Lebensbeginn für Kinder, Eltern und medizinisches Personal bedeutet, das zeigt ein Besuch von Petra Werns im Städtischen Klinikum Braunschweig.
Vor 2 Wochen ist Mike geboren. 3 Monate vor dem eigentlichen Termin. Er liegt auf der frühgeborenen Intensivpflegestation des Klinikums Braunschweig. Dr. Joost Wigert Richter macht einen Ultraschall seines Köpfchens, da bei Frühgeborenen ein Risiko für Hirnblutungen besteht.
Alles schön. Wir wünschen natürlich den Familien und den Kindern genauso einen Verlauf, wie wir ihn bei Maike haben. Aber wir haben natürlich auch andere Patienten hier, Kinder mit angeborenen Fehlbildungen, Kinder, die noch viel, viel unreifer geboren werden und wo man dann natürlich ganz andere Probleme und auch Komplikationen erwartet.
Die Frühchen hier sind nur eine Handvoll Leben. Es kommt vor, dass die lebenswichtigen Organe einiger Kinder so schlecht entwickelt sind, dass sie palliativ versorgt werden müssen, bevor sie versterben.
Nämlich einen Fall von Zwillingen, wo das für die Eltern ein ganz wichtiger Wunsch war. Ein Therapieabbruch, einfach so Therapie aufhören, das ist ethisch auch nicht einfach so umzusetzen. Das Klinikum hat ein Ethikkomitee und dann besprechen wir das als Team mit den Externen, mit den Eltern, wie der richtige weitere Weg für dieses Kind im Interesse des Kindes aussehen könnte.
Die Grenze zur Lebensfähigkeit liegt um die 24. Woche. Bei Frühgeburten in der 22. Woche sind die Organe noch nicht ausgereift.
Wir bieten den Eltern genau auch diese Versorgung an. Nicht ab 22 Wochen unbedingt, aber wenn es der Wunsch der Eltern ist, auch das. Weil einfach die zu erwartenden Risiken sehr ausgeprägt sind. Wie geht's Ihnen mit den beiden?
Ja, gut.
Das, was Sie brauchen, was Sie ganz wichtig brauchen, bekommen Sie gerade. Es fehlt Leben.
Ja. So, und dann kommen noch deine ganzen Medikamente.
Pflegestationsleiterin Lydia Schneider arbeitet seit 27 Jahren auf der Kinderintensivstation.
Die sind wirklich Kämpfer. Was die leiden, erdulden müssen die erste Zeit. Aber wenn die älter sind und wiederkommen, dann ist man meistens völlig geflasht und denkt, ja, haben wir alles richtig gemacht, indem wir die Familien ins Leben geschubst haben.
Heute ist zwar ein Tag des Wiedersehens. Vor 11 Jahren wurden Miko und Taya von ihr ins Leben geschubst.
Und echt, die sieht super aus. Richtig gut. 900 Gramm hast du, glaube ich, gewogen und du knapp 800, ne?
720. Und ja, es waren viele, viele Ängste, ja. Wir haben hier ganz oft gesessen und geweint. Und auch mit anderen Eltern zusammengesessen, die das gleiche Schicksal hatten damals. Und ja. Aber sie waren hier super aufgehoben. Also.
Die weiterführende
Mirko hat das zweitbeste Zeugnis seiner Klasse und Taya fährt mit ihren Cheerleading-Girls am Wochenende zur deutschen Meisterschaft.
Richtig sportlich und beweglich. Also ich kenne wenig Zwillinge in eurem geborenen Alter, die so gut sind.
Kinder, die sich ins Leben kämpfen und harte ethische Entscheidungen, sind ihr Alltag.
Durch die vielen Krisen, die man begleitet, reift man natürlich auch und sucht eben den sinnvollen Weg für dieses anvertraute Leben. Und das lässt einen reifen.
Mike hat seine Krisen gemeistert. Sobald er selbstständig schlucken und trinken kann, darf er nach Hause.
Unfassbar. Wir wünschen dem tapferen kleinen Mike viel Glück auf seinem weiteren Lebensweg und natürlich auch den Eltern. Und du sagst gerade so fantastisch, auch diese Ärzte, ne? Den wir gerade gesehen haben und die du wahrscheinlich auch erlebst in all diesen Situationen.
Naja, das ist wirklich die absolute Grenze des Lebens. Und da kommt es wirklich häufig auch zu ethischen Fragen. Soll man hier noch alles intensivmedizinisch machen? Weil manchmal das tatsächlich auch wirklich ein Leidensweg sein kann. Also das ist wirklich sehr schwer abzuwägen. Da gibt es häufig klinische Ethikberatung.
In deinem Buch Leben und Sterben hast du auch einen Fall, den du schilderst. Und zwar den von den Zwillingen Tim und Mark. Was war das für ein Fall?
Also das war tatsächlich ein sehr schwieriger Fall, weil das zwei waren, die in der 22. Woche geboren wurden. Also wirklich so ganz kleine Häuflein Mensch. Und der eine hat sich sehr gut entwickelt und der andere hatte mehrmals Hirnblutung, musste auch wiederbelebt werden. Das ist gar nicht so selten. Und die Eltern wollten, dass alles gemacht wird. Das waren beides Ärzte, die Eltern. Also die waren sehr proaktiv. Und dann haben sie so nach 17, 18 Tagen auf der Intensivstation die Einwilligung für das eine Kind, für den Tim, entziehen wollen. weil sie gesagt haben, na, der entwickelt sich so viel schlechter und der hat doch schon so viel hinter sich und wir wollen das Leid vermeiden. Zu dem Zeitpunkt entwickelte der sich aber schon sehr gut. Mhm. Und das betreuende Team hat gesagt, das können wir nicht machen. Die Kurve geht gerade bei dem total nach oben. Natürlich müssen wir den weiter behandeln. Und da kam es eben zum Konflikt. Und in so einer Situation, ne, du hast die Fürsorge, die sagt, wir müssen dieses Kind weiter behandeln, in seinem Sinn. Und du hast die Selbstbestimmung der Eltern, die ja für ihr Kind entscheiden, stellvertretend. Wir wollen aber nicht, dass behandelt wird. Das war wirklich ein Konflikt und da haben wir dann beraten.
Wie habt ihr denn beraten?
Also da schaut man sich auch die Prinzipien an, man schaut sich die rechtliche Situation an, man schaut sich die Leitlinien an und so weiter und so fort. Das ist das Theoretische, man analysiert das durch. Aber vor allem versucht man auch Ruhe in so eine Situation zu bringen. Ethikberatung kann ja so ein bisschen neben den Fall treten. Mhm. Und wenn es zu sowas kommt, ist manchmal schon ganz schön viel auch Emotion im Spiel. Also da ist es auch schon laut geworden auf der Station. Und da haben wir diese Eltern mal nach Hause geschickt, haben gesagt, ihr müsst jetzt mal nach Hause gehen, ihr müsst jetzt mal schlafen, ihr braucht jetzt mal ein bisschen Ruhe. Und haben mit dem ärztlichen und dem pflegenden Team gesprochen, haben die verschiedenen Positionen abgeholt, dann wieder alle zusammengeholt, mit Ruhe, allen zugehört, alles auf den Tisch ganz transparent besprochen. Und der Fall ist dann gut ausgegangen und zwar in zweierlei Hinsicht. Mhm. Erstens haben die Eltern dann gesagt, okay, also wenn er sich so gut entwickelt, dann soll weiter behandelt werden, auch wenn die Chance besteht, dass er vielleicht eine Beeinträchtigung davonträgt. Und medizinisch hat es sich auch super entwickelt. Und das ist auch so ein Fall, wo es Gott sei Dank dann wirklich auch zu einem gesunden Kind geführt hat. Man muss aber wissen, dass das nicht klar war zu dem Zeitpunkt.
Aber daran kann man mal sehen, egal wie man sich entscheidet, es ist wahnsinnig schwer, in solchen Situationen überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch teilweise so schwer ist, dass du die Verantwortung abgeben möchtest, weil du sie gar nicht tragen kannst. Dann habt ihr aber wahrscheinlich so die Situation, dass ihr sie quasi, ihr seid zwar nur beratend, wie du sagst, aber trotzdem auch ein Stück weit übernehmt.
Na, wir übernehmen die nicht, aber wir orientieren. Mhm. Und das hilft. Je schwieriger der Fall, desto dankbarer, ist wirklich so, desto dankbarer sind alle Beteiligten für Orientierung. Wenn dann jemand reinkommt und das ist deren Job, das zu analysieren, das abzuwägen, sich das in Ruhe anzugucken, so eine Art neutrale zusätzliche Partei, das wird häufig sehr, sehr entlastend wahrgenommen.
In der Fortpflanzungsmedizin gibt es ja auch eine Menge Herausforderungen, also immer da, wo die Medizin eigentlich mehr kann, als sie darf. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Auf jeden Fall ist es so, dass du oder ihr als Medizinethiker es oft nicht leicht habt. Ihr seid eben in der Situation, dass ihr, wie du sagst, beratet und wie andere Wissenschaftler auch faktenbasiert entscheidet. Und Wissenschaftler werden immer stärker angefeindet. Das ist kein Einzelfall. Bei dir ist es auch so gewesen, als du Vorsitzende des Ethikrates warst. Anfeindungen gegen Wissenschaftler nehmen auf breiter Front zu. Und Annbrit Backenbüll berichtet, warum.
Im wilden Westen des Internets und der Social-Media-Blase werden sie beschimpft, diffamiert, privat bedroht. Die Wissenschaft als Feindbild, weil sie unbequeme Wahrheiten ausspricht. Vor allem während der Corona-Pandemie war auch Sozialpsychologin Pia Lamberti immer wieder Zielscheibe.
Gewaltandrohung, Todesdrohungen, Beleidigungen, also die ganze Bandbreite hat sich da wirklich über mich ergossen.
Hass und Hetze haben sich manifestiert. Noch heute fordern rechte Netzwerke ein Tribunal für die Wissenschaftlerin.
Das hat natürlich auch mit mir was gemacht, wenn man weiß, dass man eben ja, von Personen so stark gehasst wird, dass sie sich im Internet über einen austauschen. Und ich musste auch mein Leben dahingehend umstellen. Ich musste die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen.
Verschwörungstheorien, Genderwissenschaften, Rente, alles Reizthemen. Auch die Klimaforschung steht immer wieder unter Beschuss, bereits seit Jahrzehnten. Und mit ihr auch Einzelpersonen wie Claudia Kempfert.
Webseite gehackt, Wikipedia-Eintrag gelöscht und jede Menge Beleidigungen. Und das hat wirklich an Intensität zugenommen, aber auch in dem Niveau, welches immer aggressiver und wirklich unterirdischer war.
Der Virologe Christian Drosten wurde im Sommer 2022 auf einem Campingplatz verbal massiv attackiert. Frauen erfahren zusätzlich oft noch eine ganz andere Dimension von Beschimpfung.
vor allem auch das Sexualisierte, was ich erhalten habe, das ist schon sehr unangenehm, wenn es solche Bedrohungen und Beleidigungen gibt, die eben, ja, meinen Körper betreffen oder irgendwelche Vergewaltigungsfantasien.
Julia Wand hat mit Kolleginnen universitätsübergreifend SciComm gegründet, eine Anlaufstelle für Betroffene. Repräsentative Studien zeigen nämlich, dass fast die Hälfte der Forschenden Anfeindungen schon mal erlebt hat.
Wir können die Personen auf drei Ebenen unterstützen, also in Bezug auf Kommunikation, ob sie auf Anfeindungen reagieren sollten, falls ja, wie und wann. Natürlich hat das Ganze häufig auch eine juristische Dimension und es gibt noch die psychologische Ebene.
Neben präventiven Trainings und Workshops bietet SciComm auch eine telefonische Beratung, selbst am Wochenende. Leider sei die Nachfrage groß.
Manchen Personen kann man mit einem Telefonat helfen. Dann gibt es Fälle, wo man noch auch kommunikativ unterstützt, vielleicht was schreibt. Und dann gibt es auch Fälle, das sind insbesondere Fälle, wo wir dann mit den Personen auch vor Gericht gehen.
Doch das Problem reicht über einzelne Personen hinaus. Je autokratischer ein System, desto größer ist auch die Wissenschaftsfeindlichkeit. US-Vizepräsident J.D. Vance erklärte Forschende bereits offiziell zu Feinden.
In solchen Zeiten werden die, die Fakten verbreiten, eigentlich immer angegriffen. Dementsprechend befürchte ich schon, dass Forschende immer mehr unter Druck geraten und dass die Wissenschaftsfreiheit auch immer mehr angegriffen wird.
Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen und wir sollten auf gar keinen Fall verstummen. Im Gegenteil, es muss eher gelten, jetzt erst recht.
Auch Gesellschaft und Politik seien gefragt, sich schützend vor Forschende zu stellen. In einer Zeit, in der Fakten wichtiger sind denn je.
Wissenschaftler, die neuen Feinde, das muss man sich noch mal die Zahl wirklich vor Augen führen. Die Hälfte der Forschenden hat schon Anfeindungen erlebt. Das ist eigentlich unvorstellbar, unfassbar. Wie hast du das erlebt und was hast du erlebt?
Also erstmal möchte ich unterstreichen, ich finde das immer so Wahnsinn, weil Wissenschaft ist das Fundament unseres Fortschritts und unseres Wohlstands. Ja? Alles, was uns umgibt, basiert auf Wissenschaft, muss man erstmal sagen. Das Zweite ist, und das ist echt wichtig, das ist eine laute, total ätzende Gruppe, die da rumbrüllt. Aber das Vertrauen in Wissenschaft in Deutschland ist sehr hoch. Nach wie vor. Und das finde ich toll. Und das hat sich auch wieder erholt. In der Pandemie ist die Gruppe derjenigen, die der Wissenschaft nicht vertrauen, gewachsen und die ist wieder kleiner geworden. Das mal vorweg. Ich habe das auch erlebt, das haben alle erlebt. Ehrlich gesagt erleben das alle, die in der Öffentlichkeit stehen, aber gerade auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist wirklich nicht angenehm, aber da muss man dann einfach fest werden, weil Wissenschaft so wichtig ist und weil sie uns die Lösung für alles bietet. Also da dürfen wir uns einfach jetzt auch nicht von behelligen lassen.
Ja, umso unvorstellbarer, was da gerade in den USA passiert. Da kann man ja nur sagen, Wissenschaftler aus den USA kommen doch alle zu uns.
Ja, das ist fürchterlich, aber das ist eben tatsächlich so, wenn du wilde Geschichten erzählen willst, dann kannst du nicht Leute gebrauchen, die die Wahrheit sagen. Und es ist so, dass autokratische Systeme in der Geschichte immer mit als erstes die Wissenschaft angegriffen haben. Und so deprimierend das ist, aber da sozusagen, wenn Europa da einen sicheren Hafen bieten kann, dann ist das natürlich wirklich gut.
Vor welchen Herausforderungen, würdest du sagen, Alina, steht die medizinische Ethik jetzt und in naher Zukunft? Was sind die neuen großen Herausforderungen?
Also ich glaube, der demografische Wandel ist ein Riesenthema. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Deswegen ist auch das Thema Sterben, tut mir leid, deswegen bin ich auch im Buch, gehe ich da relativ viel drauf ein, aber sehr praxisorientiert mit vielen Tipps. Das Zweite ist, dass wir in eine Situation kommen, in der wir nicht mehr so viel Geld haben im Gesundheitswesen, obwohl wir gleichzeitig immer älter werden und immer mehr Gesundheitswesen brauchen. Ja, sicherheitspolitische Bedürfnisse wird es geben und viele, viele andere Dinge, die wir gesellschaftlich stemmen wollen und müssen. Und das heißt, diese Gerechtigkeitsfragen, diese Verteilungsgerechtigkeitsfragen, das sind ja auch genuin ethische Fragen. Ja, wo gebe ich das Geld hin? Die werden auch wichtiger werden. Das ist, glaube ich, auch ein großes Zukunftsthema.
Heißt es auch oder hast du im Kopf, dass wir uns vielleicht auch langes Leben gar nicht mehr unbedingt lange leisten können?
Nein, wir müssen da klug sein. Mhm. Darum geht es nicht. Und deswegen ist ein drittes wichtiges Thema, sind die neuen Technologien. Habe ich auch ein dickes Kapitel zu geschrieben, künstliche Intelligenz, neue Medizintechnologien. Die kommen jetzt wirklich zur richtigen Zeit. Wir müssen das vernünftig machen, wir müssen das verantwortlich machen. Aber wenn du demografischen Wandel hast, weniger Geld und noch Fachkräftemangel, dann brauchst du diese Technologien, damit die im Gesundheitswesen arbeiten und da versorgen, so ein bisschen freigespielt werden von dem ganzen nervigen und anstrengenden und ätzenden Kram, also Schreibarbeit, ne? Alles, ja. Was am Rechner passiert. Das können Technologien, da können Technologien wirklich super helfen.
Du hast aber auch im Buch Beispiele, wo du sagst, ja auch da, die KI kann mehr, als wir vielleicht im Moment noch zulassen können und wollen. Ein Beispiel vielleicht?
Also, wir sagen auch vom Ethikrat, und ich sage das auch, KI muss unser Leben besser machen, darf es nicht schlechter machen und KI darf den Menschen nicht ersetzen. Also wenn du einen therapeutischen Chatbot hast, ist das eine tolle Sache, wenn du morgens um 3 aus dem Club kommst, dann hast du wenigstens jemanden oder wenn du halt irgendwie am Wochenende oder so ein bisschen was brauchst. Aber das muss eingebettet sein in ein therapeutisches Gesamtkonzept, darf nur ein Instrument sein und nicht mehr.
Und in der Hierarchie letztendlich, wenn irgendwann mal die künstliche Intelligenz einen Vorschlag zur Therapie macht und der Arzt, der Menschliche, hat eine andere Idee, wer steht höher?
Also da sage ich ganz klar, der Arzt, die Ärztin, letzte Verantwortung muss menschlich bleiben.
Das war schon mal immer ein gutes Schlusswort auf. Wir sind nämlich fast am Ende. Leben und Sterben. Ich finde, du hast mehr Lust auf Leben gemacht. Aber auch schön. Die Angst vom Sterben genommen. Und das finde ich auch gut, dass man sich einfach, um das nochmal jetzt abschließend zu sagen, wirklich mal hinsetzt und praktisch darüber nachdenkt, was heißt denn das? Wie will ich sterben? Wer soll mich begleiten? Wer kann mich unterstützen? Und welcher Wunsch soll bitteschön am Ende respektiert werden, oder?
Ganz genau, das ist das Ziel. Wenn das klappt, würde ich mich sehr freuen.
Alena, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein gutes Leben, guten Heimfahrt jetzt zurück nach Berlin. Morgen kommt Hinnack für Sie und eröffnet die neue Woche. Freuen Sie sich, wir tun das auch und es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss. Professor Dr.